Düsseldorf Calling. Das ist der Podcast der Tonhalle Düsseldorf. Für eine gute Viertelstunde telefoniert Intendant Michael Becker mit Adam Fischer, dem Principal Conductor der Düsseldorfer Symphoniker. Ganz privat und ungeschnitten geht es um Themen von A wie Adam bis Z wie Zauberflöte.
Hallo, guten Morgen, Michael.
Guten Morgen, Adam. Was für ein Wetter. Ich weiß nicht genau, was das für ein April ist. Wir haben noch nie so wenig Regen gehabt und so viele schöne Sonnentage, aber...
Ja, das ist ein Aprilwetter unter den Aprilwettern. Aprilwetter ist immer eine Überraschung.
Ja. Wir haben heute ein Thema, das uns beide, glaube ich, ganz neben unserer Arbeit interessiert und auch fasziniert. Und das ist die Sprache. Und ich hatte überlegt, es gibt ja immer diesen schönen Satz, der gerne von Außenstehenden benutzt wird, Musik ist die Sprache, die überall auf der Welt verstanden wird. Nun haben wir dazu alle schon unsere Meinung, aber das würde ja im Rückschluss bedeuten oder im Umkehrschluss, dass Musiker eigentlich mit Sprachen gar nicht so viel zu tun haben sonst, weil sie ja eine universelle Sprache beherrschen.
Naja, das ist eine andere Sprache, das ist auf einer anderen Ebene. Musik ist nonverbal und deshalb wird sie überall verstanden. Aber jeder hat die eigene Sprache und aus dieser eigenen Sprache entsteigt dann die Musik.
Hast du denn das Gefühl, dass Musiker, dadurch, dass ja Orchester oft sehr international sind und man ja auch viel am Reisen ist, dass sie mit Sprache mehr zu tun haben? Können Musiker zum Beispiel mehr Sprachen als andere Menschen?
Das glaube ich nicht. Also es gibt viele, die Sprachen können, es gibt viele, die keine Sprachen können. Es ist mittlerweile so, was ich gesagt habe, auch das ist wie bei den Fußballmannschaften, die meisten Orchester sind international und es kommt natürlich vor, dass man in einem ganz schlechten Englisch miteinander kommunizieren kann. Nur, also das gibt viele, aber ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied gibt. Musiker reisen vielleicht mehr oder sind früher öfters gereist und dadurch brauchen sie mehr Sprachen. Aber in letzter Zeit, glaube ich, dieses schlechte Englisch wird eine Weltsprache und man kann außer der Muttersprache nur dieses vereinfachte Englisch. Ich glaube nicht.
Es gibt, was war das, Bruno Walter oder Furtwängler, der bei einer Probe in England gesagt hat, could you please be a little bit more pregnant?
Das sind bekannte Sachen. Also bei mir ist da, wo ich mich immer verwechsle, der Name des Tones ist unterschiedlich auf Englisch und auf Italienisch. Wenn du sagst sie, das ist das C auf Englisch und das H auf Italienisch oder, und B und solche Sachen. Und die Abkürzung für auf dem Bogen, wo man spielen soll, untere Hälfte oder obere Hälfte, wenn ich UH schreibe in die Noten, das ist untere Hälfte für die deutschen Orchester und Upper H für die englischen Orchester. Das sind Kleinigkeiten, also man kommt schon durch. Früher war allerdings die Lingua Franca, also die allgemeine Sprache, die ein jeder verstanden hat, das war Italienisch. Mhm. Also wir haben es damals so eingetrichtert bekommen in der Musikhochschule, was jeder Dirigent auf der ganzen Welt, jedem Orchester auf der ganzen Welt nicht Italienisch sagen kann, das braucht er nicht zu sagen.
Aber das heißt, habt ihr Italienisch dann auch gelernt, damit es so klingt wie Italiener, weil man es in der Oper braucht, oder ist das eher einfach nur, damit ihr euch ausdrücken konntet?
Also das ist die Fachsprache. Italienisch ist die Fachsprache bei uns, so wie Latein bei den Juristen oder bei den Ärzten. Mittlerweile ist es auch so, die Amerikaner haben damit angefangen, dass sie mit was weiß ich, Sul Ponticello, mit einem solchen Ausdruck nichts anfangen konnten. Und da musste man das auch, mittlerweile ist Englisch die internationale Sprache. Aber was du jetzt gesagt hast, mit der auf Italienisch zu singen, das ist natürlich ein anderes Problem und das existiert bei uns auch sehr lange. Das ist in der Oper. In der Oper, wo man in einer Sprache singen muss, weil der Text in einer existierenden Sprache und nicht in der internationalen Sprache geschrieben ist. Und da gibt es unterschiedliche Probleme, je nachdem, woher man kommt. Wir haben ja sehr, sehr internationale Besetzungen heute, also überall kommen die Sänger her und die Stücke werden immer in der Originalsprache gesungen. Also ich habe schon 8 oder 10 verschiedene Sprachen dirigiert. Und da gibt es unterschiedliche Regeln und Methoden, wie man einen Italiener einen deutschen Text beibringst oder einem Deutschen Französisch oder Englisch. Und das gibt also wirklich also Probleme nicht, aber es ist eine Herausforderung manchmal.
Beherrschst du diese Techniken? Also könntest du einem Franzosen sagen, wie er ein deutsches Wort aussprechen soll?
Ja, also das ist interessant, weil mittlerweile bekommt man immer so einen muttersprachlichen Coach zu den Proben und meine Erfahrung ist, dass das nicht immer hilft. Wir haben es damals, wie ich Korrepetitor war in der Wiener Staatsoper vor 40 Jahren, einige Methoden gelernt und typische Fehler, wer was nicht kann. Mhm. Also zum Beispiel deutschsprachige Sänger konnten die längeren Konsonanten nicht so richtig aussprechen, also Otto haben sie statt Otto gesagt und Allah statt Allah gesagt. Und das wurde uns gesagt, einem deutschsprachigen Sänger soll ich ein deutsches Wort, ein zusammengestelltes Wort suchen. Also zum Beispiel für das lange T war das Zauberwort Mitteilung. Das lange L war das Zauberwort Wahllokal. Wenn ich das denen gesagt habe, dadurch haben sie es besser verstanden, was das verlängerte, also wie die Konsonanten verlängert werden im Italienischen. Umgekehrt waren nämlich auch solche Regeln. Also der Italiener hört das geschlossene E wie das Leben. Mhm. Das kann er nicht. Also einem Italiener muss ich praktisch sagen, I wie Leben.
Ah, okay.
Wenn der Italiener Leben sagt, das klingt auf Deutsch wie Leben. Aber wenn ich sage Leben, dann klingt das wie Leben. Das machen diese muttersprachlichen Code, machen sie immer falsch.
Verstehe.
Weil sie das immer nur vorsprechen können und nicht verstehen, warum das. Es ist ein ganz großes Problem in den meisten Ländern, wenn sie Deutsch singen, da lassen sie zum Beispiel den Glottisstopp weg.
Ja.
Weil das schwer ist.
Ja.
Wie das letzte Mal habe ich bei der Schöpfung im Orchester erzählt, die Sängerin, die, wo das heißt, es fliegt der Adler hoch. Stolz, nicht es fliegt der Adler stolz und sie hat gesungen, es fliegt der Radler stolz.
Das
ist ein ganz, ganz kleiner Unterschied, aber das bedeutet was anderes. Also ich kann natürlich auch lange darüber sprechen, also ich muss ein Wort jetzt suchen, also zum Beispiel Tauende und Tauende, das hören die meisten nicht, das müssen sie wahnsinnig konzentrieren. Ein Nicht-Deutschsprache.
Ja.
Also wo die Deutschsprachigen das Problem haben, sind die Auslautverhärtung. Also deutschsprachige Sänger hören den Unterschied nicht zwischen, na sagen wir, beat und beat auf Englisch. Also a little bit oder ein beat like the, wie heißt das, weil das an der Börse das Angebot ist.
Angebot.
Und es ist nicht so, dass man das nicht kann. Aber man hört nicht darauf, man achtet nicht darauf, weil das in der eigenen Sprache keinen Unterschied macht.
Du kannst das auch andersrum erleben, wenn du zum Beispiel ganz tolle Evangelisten, es gibt ja unheimlich gute Evangelisten in England, die eigentlich alles sauber können, aber sie schaffen es nie, das U so zu singen, dass es nach dem deutschen U klingt. Es klingt immer wie ein O. Das ist ganz,
weil das ist ein Diphthong. Das gibt die Sprachen, die Diphthonge haben und die gar keine und die beides haben.
Ja.
Es gibt natürlich das, was man nicht kann. Aber es gibt etwas, worauf man nicht achtet,
oder weil so,
das
ist
die eigene Sprache. Und da kommen wir zurück, was ich am Anfang gesagt habe, warum ich Probleme mit den muttersprachlichen Coach manchmal habe. Weil die können nicht den richtigen Kompromiss machen.
Ja.
Das heißt, die können nur vorsprechen, Tauende oder egal was. Also der Adler, nicht der Adler.
Mhm.
Und wenn es um einen Kompromiss, weil durch einen Kompromiss kommen wir näher zum Ergebnis, dass sie sind manchmal nicht in der Lage. Also ich muss dir sagen, bei dem Glottisstopp habe ich bei manchen mehr erreicht, damals, wie ich Korrepetitor war, wenn ich gesagt habe, ein ganz leichtes K zu sagen, also Chor und Auge, statt Auge, Kauge.
Also, Wahnsinn.
Und dann
Wahnsinn.
Das weglassen.
Ja,
es ist nicht gut.
Ja.
Es ist natürlich nicht richtig, aber der ist näher gekommen an ein gutes Ergebnis als ohne.
Ja, das ist ein bisschen so, als würdest du wie ein Sprachfehler beheben. Ja. Das machen ja auch die Ärzte oder die Psychologen ganz oft, dass sie mit so Hilfsbuchstaben oder Hilfslauten zuerst arbeiten, die man dann langsam weglässt. Das ist wie bei The King's Speech. dass so langsam.
Ja, das ist gut. Also das sind Methoden und ich meine, das würde ein richtiger Linguist, wenn er mich hören würde, das als nicht seriös abtun. Aber wir haben damals als Korrepetitoren, wo wir wirklich diese unterschiedlichen Nationalitäten hatten und da haben wir eigentlich mehr erreicht. Ich habe in Bayreuth über einen Satz einen großen Streit gehabt im Ring, weil die nicht in der Lage waren, den Kompromiss zu machen. Was war das ja? Ah, das war am Anfang der Götterdämmerung gibt es eine Norne und die Nornen sind natürlich die meisten, da sind meistens Ausländer. Worin spannst du das Seil?
Oh Gott, ja.
Also der Korrepetitor ist darauf verstanden, dass das Seil mit einem stimmlos aufhören, natürlich ja. Das und Seil und das ja. Seil. Das ist unglaublich, wenn das ein Ausländer singt, dass das klingt sowas von unnatürlich.
Klar,
und ich sage, ganz ruhig das Seil singen. Nein, das ist nicht richtig.
Ja.
Also solche Sachen.
Ja, aber das
also
ist dann.
Man muss immer wissen, was man will, also einen optimalen und nicht idealen Ergebnis zu kommen.
Ja, also wenn Theorie und Praxis sich dann auch begegnen. Das ist, was ich faszinierend finde, also natürlich, man erkennt, wenn im Ensemble ein Russe eine italienische Arie singt, ja. Hat manchmal sogar, finde ich, was auch mit der Gesangsästhetik zu tun, die ja auch über die Sprache geformt wird. Der russische Operngesang ist grundsätzlich ein viel gutturalerer und dunklerer als der italienische. Trotzdem faszinierend, dass die das überhaupt schaffen, dass ein Italiener eine deutsche Arie singen kann und zum Teil, ich meine, die haben dann Rezitative oder die haben reine Sprechpartien zwischendurch und man hat das Gefühl, naja, man kapiert es immerhin. Also ich finde, das ist schon eine große musikalische Begabung, selbst wenn man es erkennt. Aber faszinierend ist für mich, sind die Waliser.
Die
britischen Waliser, also from Wales. Es gibt ja unheimlich gute Sänger. In Wales ist das Singen an sich auch überhaupt ein Volkssport. Und so jemand wie Bryn Terfel zum Beispiel kann in jeder Sprache der Welt akzentfrei singen, weil im Walisischen sämtliche Laute vorkommen. Die haben so viele verschiedene sozusagen Geräusche in der Sprache.
Das kann natürlich sein, aber ich glaube auch, dass dort viel wichtiger gehalten wird bei der Ausbildung, dass man das richtig lernt. Also ich habe britische Sänger, viel mehr britische Sänger gehabt, die perfekt Deutsch gesungen haben, als was weiß ich, ich will jetzt keine Nation beleidigen, aber das schönste Beispiel war, dass der Peter Rose da auch nicht so gut Deutsch spricht, aber singt den Ochs in einem so wunderbaren wienerischen Deutsch, dass er der Lieblingsochs des Wiener Publikums geworden ist.
Ja.
Also es gibt sowas.
Ja.
Aber das sind eher die Briten oder der Rutherford ist ein fantastischer Sachs. Das sind, glaube ich, manchmal auch in Düsseldorf.
Ja.
Aber diese Konsonanten ist natürlich so ein Kapitel für sich, weil die Tschechen können zum Beispiel auf ein R einen langen Ton ausgehalten. Es gibt Silben ohne Vokal.
Mhm.
Und das können sie doch singen. Also das sind Sachen, die man entweder früher lernt oder es wird sehr schwer sein. Und die vielen Konsonanten, Deutsch hat auch sehr viele Konsonanten, das merkt man bei uns nicht, glaube ich. Also es gibt Wörter mit fünf. Sogar, ich habe ein Wort sogar mit sechs Konsonanten ohne Vokal dazwischen gefunden.
Ja.
Oder ist es sieben? Herbststrauß, was wie viel
Herbst,
hat das?
Herbststrauß.
Also jetzt denk mal, was das für einen Spanier bedeutet.
Das sind sieben hintereinander.
Sieben.
Ja gut.
Ja, und das musst du zwischen zwei Tönen, also weil du natürlich nur auf E und Au singen. Oder Herbststrauß, es ist schwierig zu singen.
Ja, klar.
Aber die Tschechen, da gibt es dieses berühmte Todesurteil in Dalibor, heißt die Oper.
Ja.
Das ist eine nationale Heldenoper.
Ja. Ja.
Und da kommt der Soldat raus und singt ganz laut und ausgehalten. Smrrt!
Ja.
Also das heißt Todesurteil.
Ja.
Das ist, das muss man lernen als Sänger.
Ja,
das hat nicht mit den Sprachen zu tun, sondern mit den Aussprachen zu tun. Und das ist eine spezielle Herausforderung in unserer Branche, das ist der Nachteil der Internationalen, also was heißt Nachteil? Die Herausforderung der internationalen Musikwelt.
Was hältst du denn von den englischen, also English National Opera zum Beispiel, wo alles
auf Englisch gesungen wird?
Siegfried auf Englisch.
Das ist eigentlich richtig, aber es hat mehrere Probleme und ich hoffe, dass sie das durchhalten können. Interessant, dass du das sagst, weil ich hatte mit meinem Vater sehr oft darüber gestritten. Mein Vater war Übersetzer und hat die Opern ins Ungarische übersetzt und natürlich war es sehr am Anfang sehr dagegen, wie diese Übertitelungen erschienen sind.
Ja.
Und er hat gemeint, man singt nicht nicht mit der gleichen Überzeugung in einer Fremdsprache, mit dem gleichen Ausdruck. Man muss die eigene Sprache singen können und das sei der Sinn der Musik. Aber das ist doch nicht das, weil man kann nicht so richtig so übersetzen, dass jede Silbe, die betonte Silbe dorthin gelingt oder was weiß ich, gelangt, weiß ich nicht. Aber also auf jeden Fall, dass die English National Opera diese Tradition behält, das ist schon sehr, sehr wichtig. Wie lange sie das behalten können, weiß ich nicht. Seitdem die Übertitelungen gibt, seitdem wird das geheißen, ich möchte das übertitelt haben, sonst verstehe ich nichts. Mm. Und wenn sie ob sie Englisch singen oder Italienisch singen, das klingt alles wie Deutsch. Also das habe ich auch schon gehört.
Das stimmt ja auch ein bisschen.
Also nicht nur Englisch, sondern man muss sehr, sehr gut Englisch deklamieren, damit das was bringt. Aber das praktische Problem, wovon die Leute, also das Publikum gar nicht weiß, ist, dass man die Besetzung nicht findet, weil so eine große Rolle wie den Tristan oder den Hans Sachs wird kein Sänger nur für eine einzige Vorstellungsserie in der English National auf Englisch lernen, sondern das lernen sie ein Jahr lang auf Deutsch und auf Deutsch können sie das überall singen oder den Falstaff können sie überall auf Italienisch singen. Und das wird schwierig sein, dass die English National Opera für solche Stücke die richtige Besetzung findet. Ja. Aber das hat nichts mit Kunst zu tun.
Es gibt einen Bariton, Markus Fink, der ist von der Herkunft Slowene, ist der Bruder von Bernarda Fink. Und der hat eine wunderbare Stimme, ganz, ganz, ganz toller Liedsänger. Und der hat irgendwann angefangen, Schubert-Lieder auf Slowenisch zu singen. Wo ich erst dachte, naja, das ist dann so ein bisschen wie so ein Schulprogramm. Es ist faszinierend, weil man das Gefühl hat, dass diese Sprache eigentlich dem Schubert gerechter wird als das Deutsche. Und es gibt zum Beispiel die wie heißt es, Taubenpost, ne?
Ja.
Ich hatte eine Taube in meinem Sold und lalala. Ja. Und dann heißt es ja ganz am Schluss, heißt es die Sehnsucht. Und das ist ein völlig blödes Wort auf Slowenisch, heißt es Krepenenje und passt eigentlich nicht. Aber alles andere, was du hörst, der hat die Winterreise gemacht, faszinierend. Auf Slowenisch, obwohl es eine Sprache ist, die Schubert sicherlich nicht besonders wahrgenommen hat.
Ja, es ist in der eigenen Sprache deklamiert man anders.
Ja.
Das hört man sofort. Man kann es wie ein Papagei lernen. Aber von dem Sänger der Ausdruck ist wird nicht eins mit dem Ton. Gut, aber das ist wahrscheinlich für die Slowenen ist das intensiver als für dich wahrscheinlich.
Ja, vermutlich.
Es
klingt sehr glaubwürdig und das finde ich das Schöne. Also es ist ja im Grunde wie Blaubartsburg, wo man kein Wort versteht, wenn man kein Ungarisch kann.
Blaubartsburg ist das Einfachste, das versteht jeder. Das Wort versteht jeder. Also für mich ist das wirklich eins mit dem Wort.
Ja, aber nur wenn du Ungarisch kannst.
Ja, natürlich. Und ich habe da, wie ich in die Rusalka von Dvořák dirigiert habe, hatte ich das Problem, weil sie überhaupt nicht verstanden. Es ist nämlich auch so, dass die Aussprache ist ein Teil der Interpretation. Und das ist, was die Coach nicht wissen, und das muss ich doch rauskriegen, wenn ich sage, ich gehe nach Hause. Entweder sagst du, ich gehe nach Hause und nicht du, und ich gehe nach Hause und ich werde nicht nach Hause gefahren, oder ich gehe nach Hause und nicht ins Büro. Und je nachdem, was du meinst, musst du ein bisschen anders betonen. Ich muss das zuerst mal erklären, dem Korrepetitor, dem muttersprachlichen Korrepetitor, und manchmal versteht er gar nicht. Also es geht nicht darum, wie die Aussprache ist, sondern wie ich durch die Aussprache kann ich einen Satz interpretieren. Also es ist schwierig.
Aber es ist schön, wie wichtig die Sprache ist.
Ja, also sicherlich sehr. Wobei, also diesen Satz, den soll der Haydn gesagt haben, meine Sprache versteht man durch die ganze Welt. Das angeblich hat er zu Mozart gesagt. Mozart hat gedacht, er ist so alt und geht jetzt nach London in ein fremdes Land, wo die Sprache auch nicht so gut kann. Meine Sprache versteht man durch die Welt. Das ist natürlich wichtig, aber das ist eine andere Sprache. Man muss manchmal praktisch was erledigen und dann braucht man die Sprache.
Womit wir wieder am Anfang unseres Gesprächs sind.
Ja.
Und wir sprechen uns morgen wieder.
Wir sprechen morgen wieder in der gleichen Sprache.
Okay, herzlichen Dank.
Danke,
tschüss,
bis morgen.
Tschüss.
Ciao.